Schönen guten Tag. Also, wir haben ein wenig Feedback erhalten. Das nehmen wir noch vor der heutigen Folge rein. Nehmen wir es vor der heutigen Folge rein oder nach der heutigen Folge?
Ja, vor der Folge. Ich glaube, am Ende schalten mal die Leute im Zweifelsfall ab, dann wird das nicht gehört. Und wenn man es am Anfang hört und möchte es nicht hören, dann kann man halt die Kapitelmarken verwenden, um nach vorne zu gehen.
Ja.
Das ist, glaube ich, tendenziell einfacher, dass es nicht übersehen wird.
Okay. Gut.
Genau, hier ist ein Feedback zu Folge 45. Das war Speicherstruktur aus Programmsicht. Und dieses Feedback kam per E-Mail rein. Ich zitiere mal hier so ein bisschen großflächig. Bei circa 8 Minuten sagst du, dass ein 64-Bit-Prozessor eine Adressbreite von 64-Bit hat, 32-Bit und so weiter analog. Das stimmt so nicht. Die Zahl gibt die Datenbreite an, nicht die Adressbreite und damit auch die Registerbreite. Ein aktueller 64-Bit AMD64-Prozessor kann maximal 48-Bit adressieren. Der 286er konnte 20-Bit-Adressbreite, obwohl es ein 16-Bit-Prozessor war. Klammer auf, ich weiß nicht, ob man die Rumfummelei mal den Segmentregister noch machen musste. Klammer zu. Bei den 32-Bit-Prozessoren hat es übereingestimmt. Zitat Ende. Und das stellt ganz gut dar, was das für eine Dose Würmer ist. Ich habe dann in Folge dieses Feedbacks nochmal drüber nachgedacht und nochmal so ein bisschen gelesen, diese Beispiele, die der Kommentator hier gebracht hat, referenziert und so weiter. Und das ist ja tatsächlich so ein bisschen eine Vereinfachung zu sagen, Adressbreite ist so viel Speicher, kann man referenzieren. Aber diese harte Unterscheidung zwischen, das ist eine Datenbreite, das ist eine Adressbreite, das ist eine Registerbreite, halte ich, nachdem ich so drüber nachgedacht habe, doch für eher akademisch und die Vereinfachung rückblickend auch für sinnvoll. Also ich sehe jetzt da keinen Grund, das hier als Errata zu formulieren, sondern eher als eine Klarstellung. Aber wahrscheinlich ist es vielleicht besser, wenn man nicht 64-Bit-Prozessor sagt, sondern 64-Bit-Architektur. Also zu sagen, ein 64-Bit-Prozessor halt nicht, sondern halt eher zu sagen, dieser verwendet halt diese AMD64-Architektur. Die hat halt Adressen, die 64-Bit groß sind und der Prozessor kann dann davon nur 48-Bit verarbeiten. Aber zum Beispiel, wenn man in der Folge 45 sich die Shownotes anguckt, haben wir ja dort Ausgaben aus PROC Maps zu sehen. Also aus dem PROC-File-System, wo der Kernel anzeigt, welche Speicherabbildungen gerade vorhanden sind. Mhm. Und da gibt es diese VSyscall-Seite, die tatsächlich über die 48-Bit hinausgeht, weil die nicht im physischen Speicher liegt, sondern nur in Anführungszeichen virtuell rumliegt. Und das ist eben genau der Punkt, dass diese physische Adressbreite des konkreten CPU-Modells nicht dasselbe ist wie die Adressbreite der CPU-Architektur. Und es erscheint mir auch durchaus denkbar, dass jetzt, wenn die 48-Bit in Zukunft irgendwann mal ein Problem sein sollten, auch AMD oder Intel mit Prozessoren von derselben Architektur rauskommen könnten, die dann mehr physische Speicherbreite zulassen. Auch wenn das heute halt nicht der Fall ist. Weiter im Zitat. Bei circa 14 Minuten. Das Programm muss nicht komplett im Speicher liegen, sondern nur der Teil, der abgearbeitet wird. Heute eventuell unüblich. Da unterbreche ich gleich mal und sage, absolut nicht unüblich. Das ist, was ein Memory Mapping macht. Das kann absolut aus dem Speicher rausgeholt werden, wenn man es nicht braucht. Ich glaube, anders würde es auch gar nicht darstellbar sein, dass man heutzutage ausführbare Dateien hat, die hunderte Megabyte groß sind teilweise. Das ist der alltägliche Wahnsinn, mit dem man so im Cloud-Bereich zu tun hat, gerne mal. weiter im Zitat. Aber früher war es durchaus so, dass Programmteile während der Ausführung nachgeladen wurden und dann andere gerade nicht benutzte Programmteile ersetzt haben. Zitat Ende. Und das bezieht sich im Prinzip auf das, was wir in Folge 19 schon besprochen haben, auf Auslagerungsspeicher. Dass, wenn man bestimmte Speicherteile nicht braucht, die auf die Festplatte ausgelagert werden können, und dann kann man den Speicher, den Arbeitsspeicher erstmal für was Sichtigeres verwenden, was gerade dringender gebraucht wird und dann eben zum Beispiel diese Teile der Programmdatei, die dann jetzt gerade nicht in Verwendung sind, später nochmal wieder zurückholen, wenn man sie braucht.
Ja.
Noch ein dritter Teil des Zitats. Bei den 8-Bit-Spielekonsolen, teilweise mit per Software umschaltbaren Speicherseiten des Spiele-ROMs, also zum Beispiel, dass von einem 64-Kilobyte-ROM immer nur 16-Kilobyte-Blöcke für den Prozessor sichtbar waren und die gleichen Adressen genutzt haben, und per I/O-Befehl die Speicherseiten vom Programm gewechselt werden konnten, da ansonsten der Adressraum nicht ausgereicht hätte. Zitat Ende. Ja, das ist wie oben besprochen. Ein Lohnsdorf verwendet in diesem Fall also eine 8-Bit-Adresse. Also halte ich durchaus die Aussage, Adressbreite ist 8-Bit, für mehr wahr als falsch.
Ja, okay. Mhm.
Viertes Zitat hier zum Stack. Soweit ich weiß, ist der Stack nicht wirklich hart beschränkt, sondern nur über das eingestellte U-Limit. Bis zu diesem änderbaren Limit wird der dynamisch zur Laufzeit verwalteten Gegenstand vergrößert. Im Prinzip ja, das kann aber nicht das Programm selbst machen. Das geht nur dadurch, dass der Kernel den entsprechenden Platz schon reserviert hat oder die. Das ist eine gute Frage, ob man das zur Laufzeit des Programms noch ändern kann, aber ich kenne eigentlich U-Limit als eine Sache, die man vor Programmstart setzt. Und dann ist es halt so. Aber genau, das ist im Prinzip so wie besprochen.
Wenn das aber vor Programmstart gesetzt wird, dann ist das ja ein Befehl, der in den Kernel geht. Oder täusche ich mich da?
Ja.
Okay.
U-Limit ist halt ein Parameter, den man im Kernel setzen kann, der ist, glaube ich, auf Prozessebene und halt, wenn du dann den Fork machst und ein neues Programm startest, wird dann entsprechend diesem U-Limit, was im Prozess gerade eingestellt ist oder vererbt wurde, der Stack vorbereitet.
Mhm. Okay. Gut. Ja, in Ordnung.
Genau, dann machen wir jetzt weiter mit der richtigen Folge.
So machen wir das.
So, heute reden wir über TLS.
Ah, meinst du das Theaterlexikon der Schweiz?
Ah, Moment, warte, den Gag hatten wir schon.
Diese Maschine ist ursprünglich für vermessungstechnische Aufgaben konstruiert worden. Es hat sich jedoch dann ergeben, dass sie auch auf den verschiedensten anderen Gebieten von Technik und Wissenschaft mit Erfolg eingesetzt werden kann.
Hi, are we on now? Sanu, Cyril.
Hallo, Timeless.
Und Sanu an die Zuhörerinnen des Schlüsseltechnologie-Podcasts. Das hier ist die Episode 54.
Wahnsinn. Wir haben uns entschieden, doch wieder mit Technik weiterzumachen. Das mit dem Holz, da, ich glaube, da wird nichts mehr draus.
Dann weißt du das doch, das kannst du doch noch gar nicht wissen.
das setze ich nicht durch, nee. wir müssen weiter über das Tialatex-Lexikon der Schweiz reden. Nein, ich meine natürlich Transport Layer Security.
Ach, Mann.
Die Sicherheit auf der Transportebene, da gibt es mehr als nur eine ganze Folge dazu zu erzählen.
Ich muss jetzt nochmal kurz aufstehen, weil ich merke das jedes Mal, seitdem ich den neuen Büro oder den geerbten Bürostuhl habe, der quietscht. Ich merke das immer erst dann, wenn die Aufnahme läuft. Und dann muss ich schnell noch mir den anderen Stuhl angeln. Das habe ich jetzt gemacht, jetzt habe ich keinen quietschenden Stuhl mehr.
Dann werde ich das einfach mal nicht weiter acknowledgen. Genau, wir hatten in der letzten Folge TLS im Detail besprochen und ich hatte dann überlegt, wie ich jetzt diese Folge betiteln kann. Ich habe mich jetzt entschieden für TLS als Ganzes. Ja, das ist so ein bisschen weit hergeholt, der Begriff, aber es sind so Dinge, die ich erwähnenswert finde über TLS, über die wir jetzt noch nicht gesprochen hatten. Wir waren ja wirklich auf der Protokollebene letztes Mal, haben so angeguckt, was da für Datenpakete in beiden Richtungen durchlaufen, wenn so eine TLS-Verbindung aufgebaut wird, also wenn ein verschlüsselter Transportkanal übers Netzwerk aufgebaut wird, damit die eigenen Geheimnisse auch genau das bleiben oder zumindest nur der Gegenseite der Kommunikation dann vertraut gemacht werden und was die dann damit macht, da muss man dann Vertrauen entgegenbringen. Das ist ja auch ein Thema, was wir hier schon behandelt haben.
Ja.
In der Vertrauensfolge, in unserer Vertrauensfolge, das ist wie so ein Ombudsfolge quasi, in der Folge über Vertrauen, STP 48, hatten wir Zertifikate besprochen. Das ist also auf jeden Fall auch hier wieder ein Verweis. Ich hatte das schon beim letzten Mal darauf verwiesen, das ist wichtiges Vormaterial, das muss man gehört haben vorher, was mit diesen Zertifikaten auf sich hat. Also ja, im Prinzip ein Schlüsselpaar, was ich halt irgendwie selber habe, also wie das wiederum wie in Folge 43 beschrieben, ein asymmetrisches Schlüsselpaar, einen privaten Schlüssel, den der Eigentümer dieses Zertifikat selber hat und ein öffentlicher Schlüssel, den dann andere verwenden können, um die Identität dieser Person zu überprüfen, beziehungsweise dieser Entität. Es könnte ja auch ein technisches System sein, wie ein Server zum Beispiel oder wie auch ein Client, wie ein Webbrowser oder sowas. Und dieser öffentliche Schlüssel steckt drin in einem Zertifikat. Da stehen dann bestimmte Informationen drin über die Identität dieser Entität, zu dem das gehört. Also die Identität der Person, die Identität des Servers oder was auch immer das ist.
Die Identität und der Entität. Okay.
Die Identität der Entität, genau. Das wäre ein alternativer Folgenname. Das wirst du sicherlich in der Kurzbeschreibung irgendwie verwursten, davon gehe ich aus. Insbesondere jetzt, wo ich es gesagt habe. Und das Ganze wird dann wiederum signiert. Also wir machen eine weitere Ebene von asymmetrischer Verschlüsselung drüber und ist signiert mit einem anderen, von einem anderen Zertifikat, von einer quasi höher geordneten Stelle, von so einer genannten Zertifikatsautorität. Und die Zertifikatsautorität selber hat wiederum ein Zertifikat, was dann auch nochmal von jemand anderem signiert sein kann. Irgendwann ist man dann am Beginn dieser Kette bei dem sogenannten Wurzelzertifikat, von dem das alles ausgeht, das sich dann einfach selber signiert. Und dem muss man dann halt vertrauen. Das war, wie wir es damals erklärt haben, in Folge 48 diese Zertifikatsketten eben. Dementsprechend also haben wir jetzt eine ja, quasi Attestierung von Identitäten der Teilnehmer unserer Kommunikation. In den allermeisten Fällen bei TLS sind das nur die Serverzertifikate. Also nur der Server hat ein Zertifikat, der Client kommt einfach so an. Das ist zum Beispiel, wenn ich im Webbrowser eine verschlüsselte Webseite besuche, dann geht es ja nicht darum, wer ich bin erstmal, sondern zum Beispiel, ich will jetzt irgendwie auf spiegel.de gehen und will dann die Nachrichten lesen, dann kommt es ja nicht darauf an, wer ich jetzt bin. Das kann ja grundsätzlich erstmal jeder machen. Es kommt nur darauf an, dass die andere Seite, mit der ich mich jetzt verbinde, beziehungsweise mit der mein Webbrowser sich verbindet, dass das tatsächlich die Webseite vom Spiegel ist und nicht die Webseite von spiegel.ru oder so, ne, irgendwie, wo dann vielleicht andere Nachrichten, alternative Nachrichten zu finden wären. Das möchte man doch eigentlich gerne vermeiden. Also möchte man ein Zertifikat von dem Server sehen, wo dann auch drin steht, ja, das hier ist tatsächlich spiegel.de. Aber wie weiß ich denn, da kann ja jeder kommen. Das ist ja genau diese Idee mit den Zertifikatsketten gewesen. Und damit man das dann beweisen kann, dass es tatsächlich in irgendeiner Form vertrauenswürdig ist, muss man dann irgendwann diese Kette nachverfolgen von Zertifikaten, die sich gegenseitig alle signiert haben und dann im Zweifelsfall bis hochgehen zu diesem Wurzelzertifikat. Und der Browser enthält dann eben eine Liste von Wurzelzertifikaten, denen man vertrauen kann. Und das werden wir dann gleich sehen, wie es dazu kommt, dass man so ein Wurzelzertifikat sein kann. Aber zum Beispiel eine entsprechende Zertifikatsautorität, die tatsächlich ein solches Wurzelzertifikat hat, wäre zum Beispiel, wenn ich das richtig erinnere, die Deutsche Telekom. Also die könnte Zertifikate jetzt verkaufen und könnte zum Beispiel ein Zertifikat an Spiegel.de rausgeben. Wisst ihr was, jetzt wo ich drüber nachdenke, wir können einfach mal gucken, wer das Zertifikat für Spiegel ausstellt.
Verifiziert, du guckst im Netz und ich gucke in meinem Browser, oder was?
Ermittelt. Ich gucke gerade im Browser auch ebenfalls. Ah, also ich okay. bin jetzt auf der Webseite vom Spiegel. Das ist jetzt hier keine Werbung für den Spiegel. Das ist einfach die erste Seite, die mir eingefallen ist. Und ich sehe dieses Zertifikat. Also ich bin jetzt hier quasi, wenn man das nachverfolgen möchte, zu Hause. Ich bin hier auf spiegel.de halt gegangen. Das ist halt eine verschlüsselte Webseite. Hat hier das HTTPS in der Adressleiste. Das ist jetzt auf dem Desktop. Also wenn man das auf dem Telefon nachvollziehen möchte, weiß ich nicht, ob man das so ohne weiteres rausbekommt, wo man das dann finden würde. Auf dem Desktop hier in Firefox sehe ich dann halt so ein Schlosssymbol in der Adressleiste. Wenn ich darauf gehe, steht hier, Verbindung ist sicher. Wenn ich darauf gehe, sehe ich hier verifiziert von Sectigo Limited, also eine britische Firma, wie ich jetzt hier schon gesehen habe. Wenn ich dann hier auf mehr Informationen klicke und dann geht ein neuer Dialog auf, da kann man dann auf Sicherheit gehen und auf Zertifikat anzeigen. Und dann sieht man hier ja so alle Dinge, die hier in diesem Zertifikat drin stehen. Man sieht halt hier ganz oben Common Name www.spiegel.de. Also das ist die Entität eben, für die das Zertifikat ausgestellt ist. Also halt genau diese Webseite. Dann sieht man hier der Name des Ausstellers. Ist eine Firma in Großbritannien, wie gesagt, namens Sectigo Limited. Setzt eine Firma in dem Ort namens Selford. Und das Zertifikat, was ich hier habe, ist ausgestellt am 1. November 2023 und gilt dann für genau ein Jahr bis zum 1. Dezember 2024. Das kann man hier alles sehen. Es sind hier noch verschiedene Domainnamen, die dafür gelten, sind ja aufgelistet und dann einige technische Details darüber, was für eine Art von Signatur das ist und was für eine Art von Schlüssel und so weiter und so fort. Also was eben alles über dieses Zertifikat zu sagen ist. Und man kann auch sehen hier in dem Fall, dass diese Zertifikatskette über zwei Stufen geht. Also hier oben sehe ich halt als erstes in der Stufe hier spiegel.de, dann sehe ich als nächstes dieses Sectigo-Zertifikat und dann sehe ich als dritten Punkt in der Liste User Trust RSA Certification Authority von einer Firma, wie gesagt, namens User Trust offenbar oder Entität. Ich sehe jetzt hier gar nicht, ob das eine Firma oder sowas wie eine Non-Profit, also eine Nichtregierungsorganisation ist, also so eine wie sagt man, gemeinnützige Organisation. Mhm. Sehe ich jetzt hier erstmal nicht. Und soweit ich das jetzt hier sehen kann, wo ist mein Vertrauensanker? Ich glaube, der Vertrauensanker ist halt tatsächlich dann dieses User Trust Zertifikat.
Sollen wir nochmal sagen, in welchem Reiter man das sucht?
Also ich war jetzt in der Adressleiste und dann war da das Schlosssymbol, ne?
Ach so, da durch auf More Information. Ich habe jetzt versucht über den Debugging-Mode, okay. Nee. Verbindung. Ah ja, weitere Informationen. Ja.
Genau, und dann bist du da in so einem Extra-Dialog mit dem Tab Sicherheit und da ist dann Zertifikat anzeigen.
Genau, okay. Ja, kann ich sehen.
Und da siehst du oben eben diese Tabs in der Ansicht hier, das ist die Zertifikatskette. Und das kann man für jede Webseite machen. Also das muss man jetzt natürlich nicht nur für spiegel.de machen, das geht genauso mit Wikipedia, das geht genauso mit YouTube oder was auch immer, was man gerne verwenden möchte, um das sich anzugucken. Solange es halt irgendwas ist, was man im Browser ansteuern kann. Und ich meine, das kann man ja die meisten Dienste heutzutage. Ich kann ja hier einfach mal gucken, was mit meiner Bank irgendwie los ist, was die hier so für tolle Zertifikate hat. Die sind von sich selber verifiziert. Aha. Ach, die haben quasi eine eigene Zertifikatsautorität, die von DigiCert abgeleitet ist. Also hier sehe ich dann hier sehe ich halt die Webseite selber, danach sehe ich eine CA, die auch, also eine Zertifikatsautorität, die auch der Bank selber gehört und danach das Wurzelzertifikat, dem dann der Browser vertraut ist, dann eins von DigiCert. Naja, interessant. Also sowas gibt es offenbar auch.
Die so kann man, die, also dann, werden, dann wird sozusagen diese CA signiert und kann dann, na wahrscheinlich, ja wohl, da wird's eine Tiefe geben, wie tief die Zertifikate signieren darf, ne?
Ja, es ist grundsätzlich erstmal, gibt es da kein Limit. Also du könntest auch eine Zertifikatskette machen, die 20 Zertifikate tief ist. Das ja, hat dann ja halt eher praktische Beschränkungen, dass das halt immer unhandlich wird. Denn wenn der Server jetzt, wenn du jetzt die Verbindung zum Server aufbaust und dann sagst, wer bist denn du eigentlich, legt er sein Zertifikat vor. Und er muss ja die ganze Zertifikatskette vorlegen, weil dein Browser ja nur das Wurzelzertifikat kennt im allgemeinen Fall. Mhm. Ja. Und das heißt also, wenn du jetzt eine Kette von 20 CAs hast, die alle untereinander verschaltet sind, also abgesehen davon, dass da keine Organisationsstruktur der Welt so aussieht, müsste halt der Server jedes Mal eine Kette aus 20 Zertifikaten schicken und das ist halt Wahnsinn.
Ja, ich verstehe das, nur das Ding ist ja, man will ja als Zertifikatsautorität begrenzen, dass jetzt im Prinzip jeder rumrennen kann und immer weiter Zertifikate ausgestellt werden können. Deswegen wird das ja grundsätzlich für die Root-CA von der Bank erstmal eine Tiefenbegrenzung haben, dass die meinetwegen nicht weiter als drei Ebenen gehen dürfen, einfach damit dort eine Grenze gesetzt ist.
Ja, wahrscheinlich. Das geht dann so ein bisschen in Feinheiten rein, wie diese Zertifikate genau funktionieren. Ich glaube, es ist auch sehr viel einfach durch Prozess abgebildet und das ist jetzt die Sache, die wir hier gleich auf der Liste stehen haben. Mhm. Ich würde noch ganz kurz, bevor wir in diese Sache tief eintauchen, hier noch den Einwurf reingeben, dass das halt jetzt Server-Zertifikate waren. Es gibt die andere Seite ja auch, Client-Zertifikate und ich glaube, dass ich weiß nicht, ob wir das in der Folge 48 schon mal kurz erwähnt hatten, aber ich glaube, da wir über TLS nicht so im Detail gesprochen hatten, glaube ich nicht, dass eben bei TLS die Möglichkeit besteht, nicht nur den Server zu authentifizieren, in dem Fall halt, wenn man eine Webseite anbraust, dass man eben den Abgleich macht mit dem Domainnamen, den man eingegeben hat, dass es wirklich beim richtigen Server rausgekommen ist, dem halt auch diese Domain gehört und nicht einfach, dass irgendwo auf dem Weg abgefangen wurde von jemand anderem, der dann vielleicht eine andere Domain hätte. Client-Zertifikate gibt's auch, also auch der Client kann bei TLS seine Identität beweisen. Und dann gilt das Ganze halt genauso andersrum auch. Da müsste halt auch der Server quasi sehen, dass halt dieses Client-Zertifikat zu einer CA gehört, dem der Server vertraut. Das wird für gewöhnlich verwendet, wenn man halt eine bestimmte CA hat in einem ganz bestimmten Kontext. Das klassische Beispiel sind so Unternehmensnetzwerke. Da kriegt jedes Gerät von dem Mitarbeiter oder von der Mitarbeiterin kriegt ein Zertifikat drauf installiert durch halt die normalen Prozesse von der Firmen-IT, was halt diesem entsprechenden Benutzer gehört. Und wenn die Benutzerin jetzt auf eine Webseite im Intranet geht, also eine Webseite von der Firma intern, kann diese Webserver dementsprechend fragen, wenn es hier irgendwelche Client-Zertifikate gibt, die von der Firma ausgestellt sind, also von der konkreten internen CA von dem Unternehmen, kann dann eben der Browser dieses Client-Zertifikat präsentieren. Und dann kann der Server dementsprechend sehen, aha, hier ist ein gültiges Zertifikat und da steht auch der Nutzername drin oder so eine Personalnummer oder sowas, eine User-ID. Und dementsprechend muss dann die Mitarbeiterin nicht jedes Mal ihr Passwort eingeben, wenn sie in irgendeine Internetseite verwenden will, sondern sie sagt einfach nur, ja, Zertifikat vorzeigen und dann ist alles gut, weil die Nutzerin hat sich ja schon am PC selber eingeloggt und dort das Passwort eingegeben. Und dann geht man davon aus, dass das so okay ist.
Ja, sehr praktische Sache auf jeden Fall, kleine Zertifikate. Ja. Mhm.
Das ist zum Beispiel, muss noch nicht nur im Unternehmenskontext sein, zum Beispiel, wenn ich mich bei Elster anmelde, habe ich halt auch so eine Zertifikatsdatei, die ich dann da reingebe, was dann noch so eine, ja, wie so ein zweiter Faktor quasi ist, zusammen mit dem Passwort gebe ich dann halt diese Zertifikatsdatei da rein. Das Passwort ist dann wiederum wieder der Faktor, den ich weiß und die Zertifikatsdatei ist der Faktor, den ich habe. Und das funktioniert dann ganz ähnlich. Es ist nicht TLS im engeren Sinne, weil es nicht durch den Browser selber durchläuft, sondern ist es eine Sache, wo Elster dann halt einfach so eine Logik drin hat, halt so einen Datei-Upload zu haben, wo man das Zertifikat hochlädt und dann gucken die halt, dass das halt passt. Aber die grundsätzliche Idee ist dieselbe.
Mhm. Ja.
Genau. Wir waren jetzt aber bei den Server-Zertifikaten, denn wie gesagt, diese kleinen Zertifikate sind ja eine relativ triviale Sache. Da hat man exakt eine CA, nämlich die von der Firma oder bei Elster ist es dann halt die von Elster, also von der Steuerverwaltung gibt es dann halt eine CA. Die hat auch nichts zu tun mit den normalen CAs im allgemeinen Fall. Ne? Das ist einfach komplett voneinander getrennt, wird nach demselben Verfahren grundsätzlich behandelt, nach denselben technischen Verfahren, aber hängt halt nicht in dieser Struktur drin von Wurzelzertifikaten, die in den Browsern drin sind, weil es eben nicht vom Browser akzeptiert werden muss, sondern von Webservern. Wenn man in einem Webbrowser gerne akzeptiert werden möchte mit dem eigenen Wurzelzertifikat, dann gibt es dafür einen Prozess, dann kann man sich da so ein Telefonbuch, dicken Ordner holen von Anforderungen, die man erfüllen muss. Diese Anforderungen sind festgelegt vom sogenannten CA-Browser-Forum. also CA-Browserforum. Mhm. Das ist ein Verein von Browserherstellern und eben solchen RootCA-Betreibern, der zur Selbstregulierung dient, welche Anforderungen eben an Browser zu richten sind und auch an RootCAs, wie die sich halt zu verhalten haben und unter welchen Bedingungen halt die Browser-Zertifikate zu akzeptieren haben und auf der anderen Seite unter welchen Bedingungen die CAs dann Zertifikate ausstellen dürfen. Und das ist halt ja eine Art von Selbstregulierung, die dazu dient, dass wenn irgendeine RootCA sich halt irgendwie daneben benimmt, haben dann eben die Browser dementsprechend was in der Hand, um zu sagen, euch entziehen wir jetzt das Vertrauen. Und das ist ja auch eine Sache, die will man nicht die Browserhersteller einfach nur so machen lassen können, weil ich meine, man kann sich überlegen, wer da alles drin sitzt. Das sind solche Firmen wie Microsoft, Google, Apple und so weiter, natürlich auch Mozilla, aber ich meine, die großen sind natürlich die Betriebssystemhersteller mit ihren eigenen Browsern. Wie gesagt, halt Microsoft für Windows mit dem Edge-Browser, Google für Android und halt auch den Chrome-Browser, der natürlich auch auf anderen Betriebssystemen zum Einsatz kommt, Apple für Safari auf den Mac- und iOS-Geräten. Die haben da natürlich eine signifikante Macht, Mozilla mit Firefox da halt auch noch mit drinne. Und die könnten jetzt natürlich einfach zum Beispiel sagen, irgendwie wenn jetzt irgendwie der Chef von, keine Ahnung, DigiCert sich irgendwie blöd äußert in einem Interview und sagt irgendwie, die bei Apple sind alle doof und haben alle keine Ahnung, schlechten Kleidungsgeschmack oder was auch immer. Ne?
Der klassische Spruch ist ja, sind doof und riechen nach Lulu, aber okay.
Mhm. Ah ja, genau. Gut, das hast du jetzt gesagt. Genau, wenn der Chef von DigiZert hat sowas sagen mit einem Interview, könnten jetzt halt sagen, irgendwie könnte jetzt Apple und Google und so weiter hingehen und sagen, DigiZert ist doof, wir löschen jetzt einfach den Wurzelzertifikat aus unseren Browsern. Das wird einfach nicht mehr akzeptiert. Und ich meine, abgesehen davon, dass das natürlich zu riesigen Verwerfungen führen wird für alle Kunden von DigiCert, die Webseiten betreiben mit derartigen Zertifikaten, die bräuchten dann plötzlich halt neue Zertifikate von woanders, das wäre natürlich ein bisschen Chaos, ist das natürlich eine Marktmacht, die haben, weil die quasi das Geschäftsmodell von diesen ganzen RootCAs einfach zerstören können. Ne? Das entzieht denen die Geschäftsgrundlage, wenn die nicht die Zertifikate verkaufen können, die halt von den Browsern, denen halt von den Browsern vertraut wird. Deswegen will man da natürlich irgendwie eine Form von Regulierung haben. Das läuft über dieses CA-Browser-Forum, ich glaube, leidlich gut als Selbstregulierung.
Sehr gut.
Ja,
ich sehe einen Aufkleber. Let's Encrypt. Die CA, der die Browser vertrauen.
Ja, sehr gut. Ganz genau. Ja, zu Let's Encrypt kommen wir gleich noch. Aber diese Sache, dass einem als sich schlecht verhaltender CA das Vertrauen entzogen werden kann, das ist eine Sache, die passiert. Ich habe hier verlinkt einen legendären Artikel aus dem Mozilla-Wiki, also die interne Projektdokumentation, die Mozilla so pflegt. Wie gesagt, die Stiftung bzw. angeschlossene Firma, die den Firefox-Browser unter ihren Fittichen hat. Und die sind eben auch Teil von diesem CA-Browser-Forum, weil die natürlich entscheiden, welche Root-CAs das Vertrauen von Firefox-Browsern in der Welt genießen. Und hier ist so eine Liste von Problemen, die es mit einer CA namens Symantec gab. Symantec ist eventuell auch ein Begriff von den entsprechenden Antivirusprogrammen, die unter demselben Namen firmieren. Und die hatten auch mal, man muss hier in der Vergangenheitsform reden, die hatten auch mal ein RootCA-Geschäft. Und man kann dann hier sehen, also hier ist eine lange Liste, so das ist hier mit Buchstaben durchnummeriert. Problem B, Problem C, Problem D und es geht weiter bis Problem Y. Ein paar von denen wurden dann auch aufgelöst, also man kann ja auch so ein paar sehen, wo steht hier struck, also quasi aus dem Protokoll gestrichen, wo es offenbar dann tatsächlich herausgestellt hat, dass es kein Fehlverhalten war, aber es gab sehr viel Fehlverhalten von Symantec und wie man dann hier ganz oben sehen kann in den Notizen, 1. Dezember 2017, so Symantec war jetzt angezählt und muss jetzt hier nochmal Symantec to implement managed CA proposal, also quasi du bist jetzt hier angezählt und jetzt zeig uns mal, dass du irgendwie deinen Besserungsplan hast, ne, wie dass du deine Vertrauensschulden in den Griff bekommst.
Mhm,
ja. Januar 2018 mit Firefox Version 58, Warnung in der Entwicklerkonsole, dass Symantec-Zertifikate, die vor dem 1. Juni 2016 ausgestellt wurden, nicht mehr akzeptiert werden. Mai 2018, diese Zertifikate werden einfach nicht mehr akzeptiert und Oktober 2018, Symantec-Zertifikate werden gar nicht mehr akzeptiert. Also das Wurzelzertifikat wurde einfach entfernt aus Firefox. Und ja, damit dementsprechend hatte Symantec kein Geschäft mehr. Chrome und Safari und so weiter haben das ganz ähnlich gemacht, weil natürlich die Probleme öffentlich dokumentiert sind, die Symantec dann so hatte. Das hat dann auch dazu geführt, ich war damals, ich will nicht sagen auf vorderster Front mit dabei, aber ich habe es mitbekommen, weil unsere Firma damals auch Kunde von Symantec war für Zertifikate, dass dann ja, Semantic halt quasi dieses Damoklesschwert über sich hängen hatte, dass sie in wenigen Monaten keine gültigen Zertifikate mehr haben. Und die haben das dann dadurch gelöst, dass sie ihr CA-Geschäft an DigiCert verkauft haben und dann hat dann halt der neue Eigentümer halt die ganzen Kunden auf DigiCert-Zertifikate umgestellt, sodass es dann eine Geschäftskontinuität gewährleistet war auf unserer Seite. Ja, so können halt auch Teilnehmer den Markt verlassen, die halt eben nicht die Anforderungen erfüllen, die dieses CA-Browser-Forum festlegt. Und ja, das ist halt hier dieses regulative Element. Und ich denke mal, das ist halt, das geht dann rein, diese Sache, die wir schon vorher hatten, wenn jetzt irgendwie das Wurzelzertifikat, die Root-CA, eine andere CA signiert, dann heißt das ja quasi, dann steht halt mit drinne, dieses untergeordnete Zertifikat ist auch eine Autorität, darf ebenfalls wieder andere Zertifikate signieren. Und das darf halt nicht jedes Zertifikat. Wenn ich jetzt irgendwie mir für meine Webseite hier für schlüsseltechnologiepodcast.de ein Zertifikat hole, kann ich machen, haben wir ja auch, damit auch eine verschlüsselte Verbindung zu unserer Webseite möglich ist, wo die Podcast-Folgen abgerufen werden können, dann steht in diesem Zertifikat halt in den Metadaten mit drinne. Dieses Zertifikat ist aber keins, was andere Zertifikate signieren darf. Also das ist keine Zertifikatsautorität, sondern das ist nur für verschlüsselten Datenverkehr gedacht. Und dementsprechend ist es dann halt abzulehnen, wenn jetzt irgendjemand sehen würde, dass plötzlich dieses Zertifikat andere Zertifikate signiert. Ich meine, das könnte ich technisch gesehen machen, aber das ist dann halt abzulehnen vom Webbrowser oder wer auch immer da diese Kette dann prüft später mal.
Mhm. Ja.
Und ja, ein Wurzelzertifikat kann halt andere Zertifikatsautoritäten ausstellen, aber da müssen sie halt bestimmte Regeln erfüllen. Quasi diese anderen Stellen, denen sie halt solche CA-Zertifikate an die Hand geben, halt auch wiederum in die Pflicht nehmen, dass die halt die ganzen Regeln einhalten, durch die auch die Root-CA gebunden ist. Und es ist aber auch komplett normal, dass man immer mindestens eine Stufe in der Kette drinne hat. Also im Prinzip, wenn man auf eine beliebige Seite geht. Ich meine, wir können einfach mal hier, wir gehen mal auf meine Webseite, also xerillion.de, ne, wo unter anderem auch die Podcast-Folgen liegen. Und ich gucke hier rauf und wir haben ja natürlich ein Zertifikat von Let's Encrypt, wie du es eben schon erwähnt hattest. Und wir können auch hier sehen, wenn wir uns das Zertifikat angucken, dass es nicht direkt von dem Wurzelzertifikat von ISRG signiert, sondern von einem Zwischenzertifikat, was hier R3 heißt. Also das Wurzelzertifikat heißt hier X1 und dann ist da drunter ein Zwischenzertifikat namens R3 und das hat dann mein tatsächliches Zertifikat signiert. Und man sieht auch zum Beispiel, die haben unterschiedliche Laufzeiten, diese Zertifikate. Mein eigenes Zertifikat für meine Webseite hat 3 Monate Laufzeit. Dieses R3-Zertifikat, was mir eben dieses Zertifikat ausgestellt hat, hat 5 Jahre Laufzeit von 2020 bis 2025. Und das richtige Wurzelzertifikat hat 20 Jahre Laufzeit. Denn so ein Wurzelzertifikat zu tauschen, ist halt die absolut mühseligste Sache davon. Da müssten alle Browser auf der Welt geupdatet werden, damit die das neue Wurzelzertifikat kennen. Das ist halt so eine Sache, die will man möglichst selten machen. Also hat man dort ein sehr langlaufendes Zertifikat, in dem Fall halt 20 Jahre. Und sicherlich, wenn man in den Standards von diesen CA-Browser-Forum guckt, steht dann da irgendwas drin, wie lange diese Zertifikate laufen dürfen. Und ich gehe mal davon aus, da wird dann sowas drin stehen wie vielleicht halt wirklich maximal 20 Jahre oder sowas.
Wenn du sagst, die Browser müssen updated werden, also ist es tatsächlich so, dass in dem Binary das mit drinne steckt, sozusagen, die Zertifikate?
Ja, es ist Teil der Installation. Es ist nicht ein Binary selber, es ist dann mit installiert. Ne? Es kann auch sein, dass der Browser da halt dann auf den Zertifikatsspeicher vom Betriebssystem zurückgreift. Also zum Beispiel, wenn du den Fall Apple nimmst, ne? Die Apple-Browser laufen alle auf Apple-Betriebssystemen. Das heißt, das wird wahrscheinlich als Teil vom Betriebssystem mit ausgeliefert werden. Hingegen Firefox hat seinen eigenen Zertifikatsspeicher, den es mitbringt.
Stimmt, das kommt ja noch immer dazu, ne? Dass man auch noch so ein, ja.
Auf Betriebssystemebene hat man sowieso immer so einen Zertifikatsspeicher, weil natürlich auch das Betriebssystem abgesehen vom Webbrowser Verbindung aufmachen muss, ne? Zum Beispiel, um einfach sowas wie Updates runterzuladen.
Ja.
Also da gibt es ja schon Funktionen, die das erfordern. Oder wenn man irgendwelche Apps installiert, die keine Browser sind, dann möchten die natürlich auch irgendwelche Verbindungen aufmachen können und das muss irgendwie geprüft werden. Dafür wird dann meistens der Zertifikatsspeicher vom System verwendet. Oder vielleicht hat die App auch ihr eigenes Wurzelzertifikat dabei, um dann halt zu prüfen, von der konkreten einen CA, die halt für die entsprechenden Webserver von der Firma die Zertifikate ausstellt, kann man ja auch alles machen.
Für das Rollout von so einem neuen Zertifikat würde man sozusagen das neue Zertifikat vor Beginn seiner Gültigkeit ausrollen, signiert mit dem alten Zertifikat und dann würden die irgendwann getauscht, vermutlich, ne? Also oder
na, signieren. Vor Beginn der Gültigkeit kannst du nicht machen. Ich glaube, die Regeln sind an und für sich eigentlich, dass du ein Zertifikat nur ab dem Erstellungsdatum gültig haben darfst.
Ja, ja, also es ist dann halt signiert und aber eben an sich selbst ja noch nicht gültig, oder? Ja, interessante Frage. Theoretisch kann man ja in diese Datenfelder eigentlich reinschreiben, was man möchte, ne?
Naja, das ist ja dann quasi der soziale Kontrakt, ne? Dass man, ich kann natürlich jetzt ein Zertifikat anlegen, ein Wurzelzertifikat und kann einfach reinschreiben, das gilt ab 2050 und das gilt auch bis 2287. Mhm. Das wird mir kein Browser der Welt abnehmen. Ja. Denn die Idee, dass diese Zertifikate nur begrenzte Laufzeit haben, ist ja auch, dass der Stand der Technik sich weiterentwickelt. Also wenn wir hier zum Beispiel dieses Wurzelzertifikat von Let's Encrypt haben, dieses ISRG Root X1, dann ist das halt 2015 erstellt worden, dementsprechend auch mit Stand der Technik von 2015, also mit einem RSA 4096-Bit asymmetrischen Schlüssel, der ist selbst signiert mit Chart 256 und so weiter und so fort. Das wird halt in 2035 nicht mehr Stand der Technik sein. Mhm. Und dann ist dann halt die Annahme, es wird wahrscheinlich bis dahin hoffentlich durchhalten. Indianer-Ehrenwort, irgendwie Finger gekreuzt hinterm Rücken und so weiter, ne? Und wenn halt nicht, na, dann müssen wir halt gucken, was wir da machen. Dann müssen eventuell die Browser das Ding früher rausnehmen und halt durch ein besseres, neueres Zertifikat ersetzen. Aber man hofft halt, dass es zumindest so lange durchhält. Aber wie gesagt, das sind dann halt quasi die Zertifikate, ja wirklich denen die Browser vertrauen. Die laufen am längsten, weil es halt mega schwierig ist, sie auszutauschen. Aber da sind auch die höchsten Sicherheitsanforderungen. Weil natürlich, wenn von so einem Ding der private Schlüssel verloren geht, kannst du halt quasi sämtlichen Internetverkehr fälschen. Du kannst dir beliebige Zertifikate für alle Webseiten ausstellen, denen alle Browser vertrauen, die halt dieses Zertifikat, dieses Wurzelzertifikat drin haben. Da möchte man auf jeden Fall sicherstellen, dass die nicht wegkommen.
Ja.
Das hat einen großen Schadensradius eventuell. Deswegen gibt es dann wahnwitzige Sicherheitsprozeduren teilweise, wie diese Zertifikate aufbewahrt werden. Also es gibt dann so Keysigning-Prozeduren, da kann man das teilweise, kann man sich das auf YouTube angucken, so Keysigning-Prozedur für ein wichtiges Wurzelzertifikat, wo dann der Server, wo das tatsächlich drauf ist und wo dieses Zertifikat erzeugt wird oder halt ein abgeleitetes Zertifikat erzeugt wird, ist dann in so einem faradaischen Käfig drinne in irgendwie einem Bunker tief weit unter der Erde und dann kommen dann da irgendwie 8 Leute an, die niemals im selben Flugzeug sitzen dürfen, die dann irgendwie Schlüssel haben, mit denen sie dann da die 8 Schlösser öffnen, um dann da gemeinsam raufzugucken, wie dann da halt einer tippt und da haben wir ein Zertifikat erzeugt und das dann mit dem USB-Stick rausträgt und dann wird der ganze Bunker wieder zugeschlossen danach, solange bis man dann halt das nächste Zertifikat ausstellen will. Dann
wird der dreiköpfige Hund wieder von der Leine gelassen, ne?
Naja, so ungefähr, ne? Und dementsprechend hat man halt immer diese Intermediate-Zertifikate, also diese mittleren Stufen in der Zertifikatskette, wie das halt hier der Fall ist mit diesem R3-Zertifikat hier, was von dem Wurzelzertifikat selber signiert ist. Und wie gesagt, das hier hat eine Laufzeit von 5 Jahren, also würde das dann dementsprechend heißen, so eine Signaturprozedur, wie ich das jetzt gerade beschrieben habe, wird es dann alle 5 Jahre geben, wo dann auch alle Kameras explizit darauf gerichtet sind und das wird am besten auch gleich ins Internet gelivestreamt, damit auch absolut keinerlei Diskussion besteht, dass da irgendwelcher Schindluder getrieben wurde. Eben damit halt das Vertrauen irgendwoher erwachsen kann, daraus, dass man diese ganzen Prozesse ordentlich befolgt. Und dann wird halt dieses Intermediärzertifikat genommen und das wird dann tatsächlich verwendet, um dann die ganzen Webseitenzertifikate für spiegel.de oder schlüsseltechnologiepodcast.de auszustellen.
Mhm. Ja, okay.
Und es ist dann im Zweifelsfall halt eben nicht so schmerzhaft, wenn man das Ding zurückziehen muss. Ja, da muss man halt diese 8 Leute da ins Flugzeug setzen und alle zu dem Bunker fliegen, damit die ein neues Zertifikat ausstellen können. Aber man muss nicht alle Browser der Welt ausrollen. Das ist schon mal wesentlich einfacher.
Ja, richtig. Okay.
Und ich könnte jetzt auch, da wir jetzt in dem Zusammenhang jetzt sowieso schon gerade bei dem Thema sind, was passiert, wenn jetzt ein Zertifikat kompromittiert wurde, können wir das hier gleich abhandeln, auch wenn das hier ein Punkt weiter unten war. Wenn sich jetzt zum Beispiel herausstellt, dieses 5 Jahre gültige Zwischenzertifikat in der Kette hat jetzt irgendwie eine Kompromittierung erfahren. Ne? Da ist irgendwie der fiese nordkoreanische Hacker reingekommen, hat irgendwie den privaten Schlüssel rausgetragen und wir müssen davon ausgehen, dass wenn wir ein Zertifikat sehen, was von diesem Zwischenzertifikat signiert wurde, dann könnte das auch von den fiesen nordkoreanischen Hackern sein. Das ist, wie wir Fachleute sagen, nicht gut.
Ja.
Wir wollen das irgendwie der Welt mitteilen, dass irgendwie dieses Zwischenzertifikat nicht mehr ganz vertrauenswürdig ist. Oder vielleicht auch, ich habe einfach das Zertifikat von meiner eigenen Webseite und dann habe ich auf meinem eigenen Server ein Datenreichtum und der private Schlüssel wird rausgetragen und ich würde jetzt gerne der Welt mitteilen, nee, irgendwie hier dieses Zertifikat von letzter Woche, das ist leider jetzt nicht mehr gültig, weil es gab einen Diebstahlsvorfall und wir müssen jetzt davon ausgehen, halt, dass das irgendwie nicht mehr unter meiner Kontrolle ist, was damit passiert. Dann kann man das einer CA als gestohlen melden, diese entsprechenden Zertifikate. Und jede von diesen CAs, also von den Wurzel-CAs, betreibt einen sogenannten OCSP-Server. OCSP heißt Online Certificate Status Protocol, also halt Online Zertifikats Status Protocol. Damit kann man nach Rückzugsanzeigen suchen. Also man kann halt sagen, ich habe hier das Zertifikat mit folgender Seriennummer. Ist denn das noch gültig oder gab es dafür eine Rückzugsanzeige? Weil es also quasi das digitale Äquivalent von einer Diebstahlsmeldung. Mhm. Und das kann dann halt der Browser machen. Wenn der Browser halt irgendwie sieht, hier ist ein Zertifikat oder eine Zertifikatskette mit folgenden Einträgen, kann es halt gucken bei der entsprechenden CA, steht dann in dem Wurzelzertifikat drinne, wo man fragen kann mit diesem OCSP-Protokoll. könnte der Browser also hingehen und sagen, sag mal, gibt es eigentlich das folgende Zertifikat noch? Sag mal, gibt es eigentlich hier dieses Zwischenzertifikat noch? Ist das noch alles okay? Ja, okay, gut, dann machen wir jetzt weiter. Problem, zwei Probleme. Erstens, wenn alle Clients das machen, dann schmilzt der Server der CA in Kürze durch den Boden. Mhm. Weil man kann sich natürlich vorstellen, wie oft weltweit irgendwie Internetseiten aufgerufen werden. Wenn man für jede dieser Aufrufe erst so eine OCSP-Abfrage macht, dann ist das ein ganz schöner Datenverkehr und eine ganz schöne Menge von Anfragen. Und außerdem ist dann ja das Problem, dass die CA quasi nachverfolgen kann, wer welche Webseiten besucht. Für die Webseiten, die halt von dieser entsprechenden CA signiert sind. Also wenn ich jetzt halt mein Zertifikat bei Let's Encrypt ausgestellt habe für Xerillion.de und jeder meiner Nutzer, jeder, der hier den Podcast runterladen möchte, möchte auch dieses diese OCSP-Prüfung machen, kann halt dementsprechend Let's Encrypt theoretisch ein Profil anlegen von allen meinen Nutzern, die meinen Podcast hören oder meinen Blog besuchen und so weiter und so fort. Und das ist ja nicht so geil. Deswegen gibt's dann da noch eine weitere Sache, die sich ausgedacht wurde, nämlich OCSP-Stapling. Oder halt auf Deutsch OCSP-Tackern.
Ja.
Da ist die Idee, dass ja das Zertifikat von einem Server verwendet wird. Also der ist derjenige, der ständig irgendwelche Verbindungen aufmacht, wo dieses Zertifikat drin vorkommt. Und dann kann er einfach der Server alle paar Minuten mal so eine OCSP-Anfrage machen, so quasi die CA fragen, du sag mal, gib mir mal eine Bescheinigung, dass mein Zertifikat noch gültig ist. Diese Bescheinigung kann man dann natürlich kopieren, weil das sind ja auch nur Bits und Bytes. Und dann kann man einfach an jeden TLS-Handshake, jedes Mal, wenn eine TLS-Verbindung aufgemacht wird, diese Bescheinigung rantackern. Also zumindest laut Aussage der CA von vor 5 Minuten war mein Zertifikat noch nicht gestohlen. Das sieht doch gut aus.
Das bedeutet, der holt sich so, der macht eine Anfrage und die CA gibt eine Antwort zurück, was wahrscheinlich irgendein Hash ist mit einem Zeitstempel und der signiert ist von der CA und da steht drin, ja, ist noch okay.
Genau, das Zertifikat mit der Seriennummer sowieso war zum Zeitpunkt XY noch nicht gestohlen. Diese Information signiert mit dem öffentlichen Schlüssel, beziehungsweise mit dem Schlüsselpaar, was zu dem Zertifikat der CA gehört.
Mhm. Okay.
Ja. Und dann kann das halt dementsprechend der Browser nachvollziehen, dass das alles so seine Richtigkeit hat. Und man kann dann halt sagen, okay, wir akzeptieren das jetzt halt für einen Zeitraum von meinetwegen 15 Minuten oder sowas. Denn wir gehen davon aus, wenn so ein Diebstahlsfall eintritt, werden wir es eh nicht innerhalb von 15 Minuten mitbekommen. Und das ist dann halt eine Optimierung. Der Server muss das dann nur alle paar Minuten mal nachfragen. Und das ist deutlich weniger Datenverkehr. Also man stelle sich jetzt sowas wie Wikipedia vor. Wenn ein Wikipedia-Server und vielleicht auch wenn sie 100 Server dastehen haben und die fragen alle 10 Minuten mal nach so einem OCSP-Bescheinigung, ist das eine ganz andere Größenordnung, als wenn jeder einzelne Nutzer, der in diesem Zeitraum bei Wikipedia eine Seite aufruft, die CA fragen müsste. Und es ist eben auch die Profilbildung nicht möglich, dass die CA eben nicht sieht, wer die Nutzer sind, sondern die CA sieht nur, der Server fragt danach und das ist keine Information für die CA. Das heißt halt nur, dass der Server noch da ist und letztendlich.
Ja, okay.
Genau, wir hatten jetzt die ganze Zeit schon hier so eine Root-CA erwähnt, nämlich Let's Encrypt. Das ist auch eigentlich nur eine Firma. Du hast mir ja neulich mal den Unterschied erklärt zwischen Firma und Unternehmen, dass halt Firma eben die Firmierung eines Unternehmens ist, also der sowas wie ein Markenname, unter dem ein Unternehmen auftritt. Mhm. Und Let's Encrypt in dem Sinne ist eine Firma, also ein Markenname von einer Organisation namens ISRG, der Internet Security Research Group. Und das ist eine totale tolle Organisation, habe ich auch schon mit Spenden unterstützt. Das ist ein Non-Profit, also halt eine gemeinnützige Organisation, die eben als Ziel hat, unter anderem so eine CA zu betreiben. Das war damals 2013 unter dem Eindruck der Snowden-Enthüllung entstanden. Das hatten wir jetzt neulich mal im Penta-Radio berichtet. Ich habe hier die Folge vom Penta-Radio verlinkt, wo wir das 10-jährige Jubiläum der Snowden-Enthüllung besprochen haben. Das war hier im Juli 2023. Ja, das ist wieder unsere Cross-Promotion. Mhm. Stimmt, wenn diese Folge rauskommt, ist es schon 2024. Also es ist dann schon fast 11 Jahre her, aber gut. Jedenfalls bei den Snowden-Enthüllungen gab es halt mal Beweise dafür, was sowieso schon alle irgendwie gedacht hatten, die sich damit auskennen, dass die US-Geheimdienste einfach großflächig den Internetdatenverkehr abschaufeln und daraus zum Beispiel Profilbildung machen, daraus einen riesigen Datenberg anlegen, der dann je nach Bedarf durchsucht werden kann. Also auch wenn man sagt, man macht jetzt nicht eine konkrete Durchsuchung in dem Moment nach zum Beispiel bekannten Terroristen oder sowas, sondern man nimmt einfach erstmal alles mit und wenn dann 10 Jahre später irgendwie man auf die Idee kommt, ach guck mal, jetzt ist irgendwie der Name Stefan Mersky interessant, dann kann man mal gucken, was hat der so alles gemacht. Ach so, der hat hier so einen Podcast über Technologie gemacht, aha, der kennt sich aus und so weiter und so fort. Und das dann alles mit Sachen, die mit so einem breiten Netz gefischt wurden, dass man wirklich das ganze Internet abgegrast hat und allen unverschlüsselten Datenverkehr mitgenommen hat. Dementsprechend war natürlich dann die Antwort von Seiten der Techies quasi gewesen, wir müssen jetzt mehr verschlüsseln und müssen das irgendwie in die breite Masse kriegen. Und diese ganze Technologie mit TLS und HTTPS und sowas gab es ja zu dem Zeitpunkt schon. Und es gab auch jede Menge Root-CAs und sowas und solche CA-Firmen, Anbieter, wo man Zertifikate kaufen kann. Problem halt, das kostet halt Geld, weil natürlich das Unternehmen sind, die natürlich irgendwie diesen ganzen Aufwand stemmen müssen, so eine Root-CA zu betreiben. Das ist ja mit einem nicht, wie schon eben gerade beschrieben, mit einem nicht vernachlässigbaren Aufwand verbunden und damit auch mit Kosten. Dementsprechend kostet das ganze Geld. Das lässt man sich als Firma natürlich entlohnen, wenn jemand ein Zertifikat kauft. Dadurch allerdings wurden diese Zertifikate im Prinzip nur von Firmenwebseiten gekauft. Ne, das ist dann so ein Teufelskreis. Dadurch, dass es teuer ist, gibt es eine kleine Kundschaft, dadurch keine Skaleneffekte und dadurch ist es teuer.
Ja.
Und deswegen haben sich dann ein paar Leute mit der entsprechenden Kompetenz zusammengetan. Unter anderem auch ein paar Leute von Mozilla waren auch mit dabei und verschiedene andere Organisationen, die schon in dem Bereich tätig waren, die auch die entsprechende Sachkompetenz mitgebracht haben. Und haben diese ISRG gegründet mit dem Ziel, automatisiert kostenlose TLS-Zertifikate für jedermann anzubieten. Das hat dann etwa 2 Jahre Entwicklungszeit gebraucht, bis dann dieser Dienst gestartet ist. Und ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern, 2015, wie ich im Dezember 2015 beim Kongress gesessen habe, der jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme auch bald wieder ansteht. Also beim Chaos Communication Kongress, dem ja quasi größten Jahrestreffen des Chaos Computer Clubs und angeschlossener Funkhäuser, angeschlossener Hackerspaces. Und ich habe da gesessen, während die Vorträge liefen, damals Let's Encrypt eingerichtet auf meinen Webservern, dass ich dort auch endlich mal Verschlüsselung habe. Denn ja, vorher wäre es halt mit einem ungerechtfertigten finanziellen Aufwand verbunden gewesen, dort für alles Zertifikate zu haben. Aber jetzt, dadurch, dass es halt kostenlos geht, gibt es halt wirklich keine Ausrede mehr, nicht absolut jede Webseite und jede Webanwendung mit einem Zertifikat zu versehen. Das ist halt bei mir mittlerweile so weit automatisiert, dass ich da gar nicht drüber nachdenke. Ich weiß tatsächlich nicht, wenn ich das letzte Mal wieder irgendwann aktiv mal mich mit Let's Encrypt beschäftigt habe. Das könnte 3-4 Jahre her sein. Das passiert halt einfach. Und wir haben ja auch gesehen, was ich vorhin meinte, das Zertifikat, was auf meiner Webseite hier ausgerollt ist, ist 3 Monate gültig. Also jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme. Die Aufnahme ist heute am 30. November. Wir datieren uns jetzt hier komplett. Ist dieses Zertifikat ausgestellt am 20. Oktober 2023. Das ist gültig bis zum 18. Januar 2024. Das heißt, zum Zeitpunkt, wo diese Folge hier rauskommt, ist dieses Zertifikat, was ich hier gerade sehe, bereits abgelaufen. Und das ist eben durch diese ganze Automatisierung möglich geworden, dass man halt sagen kann, man muss auch diese Zertifikate nicht irgendwie jahrelang gelten lassen. Das war halt wie früher die Situation, weil diese Zertifikate gelten halt immer für Jahre, weil das halt immer mit Kosten verbunden ist, ein neues Zertifikat sich ausstellen zu lassen. Und das heißt dann auch zum Beispiel, so eine Sache, die man nur alle 2 Jahre macht, da denkt man so, ach, das mache ich von Hand und dann vergisst man es und bis dann irgendwann der Kunde anruft und sagt, ich komme nicht mehr auf eine Webseite rauf hier. Hingegen, was alle 3 Monate passiert, das will man auf jeden Fall automatisieren. Das ist zu nervig. Und die Entwickler von Let's Encrypt haben halt eben auch diese ganzen Sachen gebaut, dementsprechend, dass es auch geht, das Ganze automatisiert zu machen. Also, dass der Webserver halt automatisiert hingeht zu Let's Encrypt und sagt, hallo, ich möchte jetzt ein Zertifikat haben. Ich habe halt also für die folgende Webseite, zum Beispiel schlüsseltechnologiepodcast.de, und dann gibt es bestimmte automatisierte Methoden, mit denen man das beweisen kann, dass man tatsächlich die Kontrolle über diese Domain hat. Also, dass dann der Browser sagt, ach ja, du kannst das, lass uns mal so ein Challenge-Response-Verfahren machen. Das hatten wir bei der Authentifizierung schon mal besprochen. Mhm. Ich gebe dir jetzt hier eine Aufgabe, die musst du dann halt beweisen, dass du die gelöst hast. Und die Aufgabe zum Beispiel bei der allerersten Version von diesem Let's Encrypt war, du kriegst hier einen bestimmten Pfad vorgegeben, den du, indem du auf deinem Webbrowser, in deinem Webserver eine bestimmte Datei hinterlegen musst, also einen bestimmten zufällig gewählten Dateiinhalt, dann musst du das halt machen. Dann sagst du, okay, ich habe jetzt meinen Webserver so konfiguriert, dass es tatsächlich jetzt der Fall ist. Und dann geht halt die CA los und ruft deine Webseite auf und guckt, dass halt diese Datei wirklich da ist. Und wenn das der Fall ist, dann ist es ein hinreichend guter Beweis, dass du wahrscheinlich diese Domain tatsächlich kontrollierst. Es gibt auch andere Methoden. Man kann übers DNS gehen und halt einen ähnlichen Beweis darüber führen, dass man einen Eintrag in DNS anlegt. Solche Sachen kann man damit machen. Und auf diese Weise kann man das dann automatisiert beweisen, dass tatsächlich derjenige, der das Zertifikat haben will, auch der richtige Server ist. Und dann wird das alles automatisiert ausgestellt und dann gibt es dann halt auch die entsprechende Automatisierung in den Webservern drin, dass dann das neue Zertifikat gleich auch angewendet wird. Und ja, super Sache, muss man nicht mehr drüber nachdenken. Und ich meine, das ist ja, wofür wir Computer nicht haben, den ganzen Kram automatisch zu machen.
Ja, richtig. Also das ist offenbar auch so was nach den Snowden-Enthüllungen ins Rollen gekommen ist, womit jetzt durchaus interessierte Parteien mehr und mehr ein Problem haben, ne? Dass ja einfach jetzt wirklich alles verschlüsselt wird. Das ist ja nicht nur TLS, sondern es ist ja auch mittlerweile sehr viel Kommunikation, die da verschlüsselt wird. Und es gibt da offenbar Geheimdienste, die das ziemlich blöd finden. Das ist offenbar die schwerste Folge der ganzen Snowden-Enthüllungen gewesen für diese Leute.
Ja. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt eine bewusste Überleitung ist, die du hiermit angefangen hast. Also du kommst natürlich wunderbar hin, den letzten Punkt, den wir heute auf der Liste haben, nämlich Angriffe auf TLS.
Mhm.
Denn ja, das ist nicht nur das Interesse von kriminellen Vereinigungen, sondern natürlich auch das Interesse von solchen Organisationen wie Geheimdiensten, die gerne die Kommunikation anderer Seiten ausschnüffeln möchten. Es geht natürlich hier nur definitiv um Kommunikation von feindlichen Staaten. Das ist nichts, was irgendwie unsere eigenen Mitbürger, nein, also Snowden. Das ist eine Sache, die Geheimdienste machen. Ich meine, das ist auch letztendlich ihre Aufgabe. Man kann ihnen nicht verübeln, genau das machen, wofür sie mal geschaffen wurden. Man muss es trotzdem nicht gut finden. Dementsprechend sind Angriffe auf TLS eine Sache, die passiert. Grundsätzlich, wenn man Angriffe auf TLS fahren möchte, gehen natürlich alle Angriffe auf die einzelnen Primitiven. Wir haben das ja besprochen in der Folge 52, dass ja TLS wirklich relativ viele von diesen kryptografischen Primitiven zum Einsatz bringt. Die asymmetrische Verschlüsselung, die symmetrische Verschlüsselung, Signaturen, dementsprechend auch Hash-Funktionen und so weiter. Mhm. Wenn man Angriffe gegen diese Primitiven fahren kann, dann kann man natürlich damit die Schutzziele untergraben, die diese Primitiven sicherstellen sollen. Und das ist dann im Zweifelsfall ein Angriff auf das gesamte Kryptosystem namens TLS. Wie das dann genau funktioniert, würde ich sagen, geht hier ein bisschen weit ins Detail. Also man kann dann, es gibt so eine ganze Historie von berühmten Angriffen auf TLS, die dann zur Weiterentwicklung auch des Protokolls geführt haben. Also dann zum Beispiel, dass dann gesagt wurde, hier ist ein Angriff, ich glaube zum Beispiel Pudel hieß so ein Angriff, also es ist eine Abkürzung, aber quasi geschrieben wie das englische Wort für Pudel.
Okay.
Und das war dann ein Angriff, der dazu geführt hat, dass, wenn ich mich richtig erinnere, SSL3, also eine von den älteren Versionen von TLS, eben nicht mehr verwendet wurde. Genau, Pudel hat dann dazu geführt, das ist eine Attacke aus dem Jahr 2014. Padding Oracle on Downgraded Legacy Encryption. Also da gibt es offenbar einen Angriff auf diese Kryptoagilität, die wir in Folge 52 beschrieben haben, dass man dadurch Trickserei die andere Seite dazu bringen kann, eine schlechtere Verschlüsselung zu verwenden. Und das wurde dann dadurch behoben, dass die Unterstützung für SSL3 aus den Browsern rausgenommen wurde und natürlich auch aus allen anderen Programmen, die irgendwie mit TLS zu tun haben, um eben diese konkrete Attacke zu umgehen. Es gibt auch andere Attacken, die auch meistens auch schöne Namen haben in irgendeiner Form, wo man sich dann so diese ganze Historie von TLS durchlegen kann, wenn einen das dann im Detail interessiert. Das geht aber, glaube ich, für unser allgemeines Publikum hier ein bisschen zu weit. Deswegen belasse ich es mal bei dieser grundsätzlichen Beschreibung. Ich hatte jetzt gerade schon erwähnt, eben diese Idee Downgrade-Angriffe, also dieses Muster der Kryptoagilität ausnutzen und den anderen Teilnehmer dazu überreden, wenn der einem irgendwie eine weniger starke Verschlüsselung anbietet, die halt zu nehmen, damit man dann die einfacher brechen kann. Das führt zum Beispiel auch dazu, dass in Webservern regelmäßig dann Konfigurationen angepasst werden sollte, um ältere Krypto-Primitiven rauszunehmen.
Mhm, ja.
Das ist, glaube ich, auch so eine Sache, die sukzessive immer mehr automatisiert wird, wo auch, glaube ich, die Hersteller von Webservern und sowas einfach auch schneller hinterher sind, mittlerweile alte Sachen rausaltern zu lassen. Ich sage jetzt auch mal zum Glück aus der Zeit raus, wo zum Beispiel Windows XP noch unterstützt werden musste. Das war immer so ein Problem, wenn man auch Windows XP-Systeme unterstützen musste, musste man halt hornalte Verschlüsselung zulassen als Server. Und das macht dann das natürlich für alle irgendwie schwächer, wenn dann zum Beispiel jemand, der in der Mitte der Leitung sitzt, die Handshake-Nachrichten ganz am Anfang so manipulieren kann, dass dann eben beide Seiten dazu gezwungen sind, sich darauf zu einigen, halt mit einer schwachen alten Verschlüsselung zu arbeiten, die eigentlich nur dafür da gewesen ist, noch irgendwie die drei Leute, die Windows XP noch im Einsatz haben, irgendwie mit im Boot zu halten. Dass das halt mittlerweile hin rausgealtert ist und dass auch da die Geschwindigkeit so ein bisschen zugenommen hat, wie Sachen rausaltern können, ist auf jeden Fall eine gute Sache, macht diese Downgrade-Angriffe ein bisschen schwieriger. Und im Übrigen ist auch das zum Beispiel dafür, warum schon die Verschlüsselung dieser allerersten Handshake-Schritte so wichtig ist, eben um solche Downgrade-Angriffe zu vermeiden. Wenn ich diesen ersten Teil vom Handshake unverschlüsselt hätte, wo zum Beispiel halt auch drin steht, hallo, ich bin der Server, ich kann folgende kryptografischen Primitiven benutzen, könnte natürlich ein Angreifer, der in der Mitte des Übertragungskanals sitzt, einfach sich diese Information nehmen und einfach die guten Sachen rausstreichen, sodass dann halt für den Client nichts anderes übrig bleibt, als die schlechten Sachen zu akzeptieren.
Okay, rausaltern lassen wird wahrscheinlich dann über die normalen Update-Wege der Webserver passieren, oder?
Ja.
Okay.
Naja, auch teilweise halt Konfigurationen, die Betreiber aktiv halt anwenden. Also gerade die großen Dienste werden sowas wie Google oder YouTube oder Facebook und dergleichen, die natürlich die meisten Nutzer haben, dadurch auch die meiste Reichweite haben, haben auch die meiste Marktmacht, quasi sowas durchzusetzen.
Ah, klar.
Dann halt, wenn Google jetzt ankommt und sagt, irgendwie folgende kryptografische Primitive werden wir einfach auf unseren Servern ab folgendem Stichtag nicht mehr zulassen, dann sind halt diese Geräte zu weiten Teilen ab diesem Tag nutzlos, die halt nur noch das können.
Ja, ich hatte jetzt gerade an Bare-Metal-Server gedacht, deswegen, okay, aber so, das ergibt natürlich noch mehr Sinn, ja.
Eine spezielle Form von Downgrade ist übrigens das Export-Downgrade. Und das habe ich hier hauptsächlich so als historische Notiz drin, damit dieser Begriff mal eingeführt ist für Leute, die das noch nie gehört haben. Und zwar ist das eine Spezialform eines Downgrade-Angriffs, der den anderen Teilnehmer auf eine extrem schwache sogenannte Exportverschlüsselung runterzieht. Und da denkt man sich jetzt, was ist denn Exportverschlüsselung? Das klingt so ein bisschen wie Exportbier. Und zwar ist die Motivation dahinter gewesen, dass diese meisten Verschlüsselungsalgorithmen damals ja in den USA entstanden sind. Also sowas wie RSA oder sowas wie zum Beispiel die SHA-Hashes, von denen wir schon gesprochen haben, sind alles in irgendeiner Form Standards, die von entsprechenden US-Organisationen standardisiert wurden. Zum Beispiel die SHA-Hashes kommen von dem NIST, was quasi das US-Äquivalent zum DIN-Institut ist. Ja. Also denen ihre Normorganisation. Das Problem ist aber, bis in die Mitte der 90er Jahre viel Verschlüsselung unter Militärtechnik, unter so Exportabkommen und sowas, wurde das halt als Militärtechnik klassifiziert und da lag also Exportrestriktionen. Und die Lösung, damit man überhaupt Verschlüsselung in andere Länder exportieren konnte, um halt Produkte halt zum Einsatz zu bringen, bestand darin, dass man dann in der Exportversion einen schlechteren Verschlüsselungsalgorithmus verwendet hat. Also wenn man dann zum Beispiel, ich glaube zum Beispiel bei DES, einer der ersten symmetrischen Verschlüsselungsstandards, war es dann so, man hatte einen für die richtige Version einen Schlüssel mit 128 Bit Länge und für die Exportversion hatte man nur 56 Bit Länge. Und die allgemeine Annahme ist, dass 56 Bit halt so gewählt wurde, dass die NSA es brechen konnte.
Okay.
In dem Zusammenhang hier verlinkt, also wenn man sich diesen historischen Vignette so ein bisschen näher angucken möchte, ist hier verlinkt das Wassenaar-Abkommen. Das ist dann ja so ein Update für Exportbestimmungen gewesen, wo so eine Klassifikation von Dual-Use-Gütern eingeführt wurde, also halt ja Technik, die sowohl für militärische Zwecke als auch für zivile Zwecke eingesetzt werden konnte. Und da fällt dann eben im Prinzip das ganze Thema Software drunter und damit halt auch Verschlüsselungsalgorithmen und sowas. Deswegen gibt es heutzutage eigentlich keine Exportverschlüsselung mehr. Aber natürlich auch wiederum aus Kompatibilitätsgründen wurde diese Exportverschlüsselung viel zu lange auch noch unterstützt in diese Exportprimitiven. Das hat auch so eine interessante historische Wolte genommen. Die werde ich jetzt hier noch kurz als kleine Anekdote erzählen. Als in den frühen 90er Jahren das Projekt PGP aufgekommen ist, ich glaube, das hatten wir auch erwähnt, im Kontext irgendwo mal, wo es um Signaturen ging,
ja.
PGP als Software für insbesondere E-Mail-Verschlüsselung, was dann eben nicht eine Transportverschlüsselung ist mit solchen Zertifikaten, sondern eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung mittels Web of Trust, also wo jeder seinen eigenen privaten und öffentlichen Schlüssel hat und die Menschen signieren sich gegenseitig, beziehungsweise die Kommunikationsteilnehmer signieren sich gegenseitig, anstatt gemeinsam einer Zertifikatsautorität zu vertrauen. Und diese Software wurde dann auch in den USA entwickelt, konnte dementsprechend also nicht exportiert werden. Dann hat aber jemand mal ein cleveres Schlupfloch im Gesetz gefunden, nämlich, dass Bücher ja nicht unter Exportrestriktionen fallen, weil das ja von der Meinungsfreiheit gedeckt ist. Und dann hat halt jemand ein Buch publiziert, wo einfach der komplette Quellcode von PGP drin stand. Und dieses Buch wurde dann halt exportiert. Also haben Leute dann halt im Handgepäck im Flugzeug von den USA nach Europa rübergeflogen. Und dann gab es auf den ersten Versionen, auf den damaligen Versionen vom Kongress und vom Camp, also die damaligen Veranstaltungen des Chaos Computer Club und so, gab es dann entsprechende Sitzungen, wo halt alle Leute zusammen halt gesessen haben und haben diese Bücher abgetippt und gegengelesen und sowas. Und damit war dann halt diese PGP-Software dann unter erstaunlichen Mühen erfolgreich exportiert worden. Und natürlich, sobald es dann halt in Europa war, konnte es dann halt einfach weiter exportiert werden, weil es ja nicht mehr, weil es ja bereits exportiert war.
Eine interessante Frage, ne? Ja, von Europa aus dann weiter exportiert werden, aber dürften dann neue Versionen wieder aus den USA? Na gut, dann müsste man ja bloß den Patch sozusagen exportieren, ausdrucken und exportieren.
Ich glaube, es war, glaube ich, auch mehr so ein quasi politisches Statement damals, ja, was total. Dann halt auch dazu geführt hat, einen Einfluss halt auszuüben auf dieses Wassenaar-Abkommen, was damals verhandelt wurde. So als Illustration, es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht, Informationen mit Exportbeschränkungen zu belegen.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Aber es ist natürlich, diese Aktion erstmal durchzuführen, ne? Man muss halt erstmal diese Gesetzeslücke finden irgendwie. Alles andere wäre ja wahrscheinlich irgendwie mit sehr langer Haft oder Tod oder sowas in den USA einhergegangen für irgendjemanden.
Ja.
Und ja, so gesehen, ja,
ich meine, irgendwie sich mit den USA anzulegen, klingt unentspannt.
Ja, es gibt da Beispiele dafür, ja.
Ja. Ich meine, Snowden ist ja auch immer noch in Moskau und das ist ja dann die beliebte Verschwörungstheorie, dass er sowieso die ganze Zeit dahin wollte. Ich meine, egal wie wenig das von der Realität in Zweifelsfall gedeckt ist, aber wie gesagt, dafür verweise ich auf die Folge vom Penta-Radio über 10 Jahre Snowden.
Mhm.
Und dann haben wir natürlich noch den Fall Julian Assange, das noch eine ganz andere Sache ist. Noch viel schlimmer. Dafür verweise ich auf ungefähr gefühlte 100 Folgen von Logbuch Netzpolitik, wo das alles in Ausführlichkeit besprochen wurde.
Ja.
Es könnte eigentlich auch eine Daily Soap sein, wenn es nicht so traurig wäre.
Ja, das stimmt. Gut. Da haben wir eine sehr positive Note heute zum Ende gefunden.
Genau. Dann würde ich sagen, in 3 Wochen kommt die nächste Folge unserer Daily Soap. Damit könnt ihr rechnen.
Okay. Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.